Scientology, die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die würden wir alle als Sekten bezeichnen und haben sofort irgendwie so ein gruseliges Bild vor Augen, geprägt von Kontrolle, ausgefallenen Ritualen, strengen Regeln. Und deshalb fasziniert dieses Thema. Es bietet Raum für einen regelrechten Religionskrimi, kann man sagen. Und Sekten faszinieren eben dann auch einige Menschen so sehr, dass sie halt dort eintreten. Der evangelische Pfarrer Fabian Meisenhöller scheint auch fasziniert, denn er widmet sich den Sekten und religiösen Sondergemeinschaften in seinem Podcast Sekta. Und jetzt ist er am Telefon. Ja, steigen wir doch gleich mal mit der aktuellsten, der Folge 31 ein. Da geht's nach Finnland und sie nehmen die Orca-Blom-Bewegung unter die Lupe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was ist das für eine Geschichte, die sich dahinter verbirgt?
Ja, hinter der Orca-Blom-Geschichte verbirgt sich eine sogenannte True-Crime-Geschichte fast schon. Da geht es am Ende auch um einen Mordversuch. Letztendlich ist das zurückzuführen auf eine Frau namens Maria Orca-Blom, eine sogenannte Schlafpredigerin, die in Trance gepredigt hat, die dann eine Gruppe von Leuten um sich geschart hat. Sehr apokalyptisches Weltbild, also die wollten dann auch zwischenzeitlich mal nach Israel reisen, beziehungsweise Palästina reisen zu der Zeit. Wir sind in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, um dort quasi die Endzeit zu erleben. Es gab auch Kritiker der Gruppe und einen solchen Kritiker wollte Maria Orca-Blom dann letztlich auch ermorden lassen. Das ist fehlgeschlagen, zum Glück muss man sagen. Sie ist trotzdem im Gefängnis gelandet und dann war das im Endeffekt auch das Ende dieser Gruppe, weil die Prophetin dann im Gefängnis war und die Gruppe nicht mehr richtig leiten konnte. So kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Genau.
Da gibt es aber so ein paar Beispiele von, ne? Von so spannenden Geschichten rund um Sekten.
Ja, durchaus. Also ich muss sagen, ich habe jetzt 31 Folgen oder ja insgesamt schon ein paar mehr Folgen gemacht und ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert, was da wieder auftaucht und ich finde es einfach unheimlich spannend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Wie sind Sie denn drauf gekommen, sich mit Sekten auseinanderzusetzen?
Ich glaube, das waren so zwei Ebenen. Ich habe mich schon immer gefragt, warum Menschen glauben, was sie glauben und mich anschließend daran dann auch gefragt, die andere Ebene, warum glaube ich denn, was ich glaube? Also so ein bisschen die Selbstreflexion. Und das war das, was mich letztlich auch auf das Thema Sekten gebracht hat, weil ich mich dann auch immer gefragt habe, wann wird denn religiöser Glaube problematisch? Wo sind denn so Stellschrauben, wo sind Punkte, wo das dann ins Negative abdriftet? Weil ich glaube, dass jede Weltanschauung, ob jetzt Christentum oder Atheismus oder welche Weltanschauung, welche Religion auch immer, zwei Seiten haben kann. Entweder ein sehr positives Potenzial hervorrufen kann bei Menschen, dass sie Gutes tun, dass sie lebensbejahend sind. Aber auch eben, wenn man in die Geschichte guckt und wenn man sich solche problematischen Gruppen anguckt, auch sieht, dass es sehr viel negatives Potenzial in diesen Weltanschauungen gibt.
Jetzt steht,
und das finde ich spannend, das finde ich spannend, sich das anzugucken, ja.
Finde ich auch definitiv spannend. Pfingsten steht jetzt vor der Tür, da geht es um die Verkündigung, um Mission auch. Inwieweit nutzen denn einige neue religiöse Bewegungen die Pfingstgeschichte da für sich? Wo sehen Sie da Zusammenhänge vielleicht auch zwischen Pfingsten und dem Vorgehen einer Sekte?
Inwieweit die Pfingstgeschichte an sich da jetzt eine konkrete Rolle spielt, ist immer schwer zu sagen, weil man oft ja auch nicht von außen ganz genau in diese Lehrsätze auch reingucken kann. Ich glaube, dass dieser Grundgedanke eine große Rolle spielt, der auch historisch betrachtet im Christentum und damals eine große Rolle gespielt hat, dass der Heilige Geist runterkommt auf die Jünger und Jüngerinnen und dann eben daraus dieser Impuls herausgeht, dieser Missionsimpuls herausgeht und dass das auch ist, was man jetzt häufig in solchen religiösen Gemeinschaften, Sondergemeinschaften oder neureligiösen Bewegungen, wie man es auch immer nennt, was man findet, dass dieser Heilige Geist für sich beansprucht wird. Und oft steht am Anfang einer solchen Bewegung auch eine charismatische Gründerfigur, die für sich beansprucht, dass sie eben man könnte sagen, individuelles Pfingsterlebnis hatte.
Also so eine Erleuchtung von oben herab, oder?
Genau, eine Offenbarung durch den Heiligen Geist, eine Berufung durch den Heiligen Geist und entsprechend dann auch natürlich das, wenn ich jetzt gerade das aus einer Problematisierungsperspektive betrachte, das, was problematisch damit einhergeht, dass man oft dann auch einen gewissen Autoritätsanspruch hat, einen Exklusivitätsanspruch, wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Wahrheit, wir haben die wahre göttliche Sache offenbart bekommen. Und das sind so Parallelen, die man, glaube ich, ziehen könnte.
Haben Sie denn als evangelischer Pfarrer da irgendwie auch so das Gefühl, aufklären zu müssen?
Ja, also das ist, hat jetzt mit meinem evangelischen Pfarrersein gar nicht so viel zu tun, dass ich das Gefühl habe, aufzuklären, sondern das hat eher was damit zu tun, dass ich diese beiden Tendenzen, Positives zu bewirken mit der Weltanschauung oder Negatives, natürlich auch bei mir selbst sehe und im Christentum auch sehe. Und dass ich deshalb glaube, es ist wichtig, dass man seine Religion reflektiert lebt und sich auch immer wieder selbst hinterfragt. Und ich glaube, da kann der Blick auf sogenannte Sekten, religiöse Bewegungen helfen. Weil man dadurch natürlich sich selber auch Fragen stellt, wo trifft es bei mir denn vielleicht in die falsche Richtung ab und was kann ich davon lernen? Und das ist schon, muss ich sagen, eine Motivation für mich auch, warum ich diesen Podcast mache, weil ich glaube, dass das gut ist und wichtig ist, sich an sowas abzuarbeiten und daraus zu lernen letztlich auch.
In Deutschland gibt es die Religionsfreiheit. Herr Meisenhölder, inwieweit müssen wir denn einfach aushalten und respektieren auch, dass es da neue religiöse Strömungen gibt, die im Gegensatz zur evangelischen oder auch katholischen Kirche dann oftmals sogar rasant wachsen?
Ich glaube, das müssen wir einfach aushalten, weil das ein Fakt ist und das ist ja meines Erachtens auch kein neues Phänomen. Das gab es ja schon immer, dass sich auch andere religiöse Bewegungen gebildet haben. Also das ist jetzt nicht erst seit ein paar Jahren so. Und deswegen glaube ich, ist die größere Frage eher auch, wie positioniert sich denn Kirche in dieser pluralistischen Welt, die ja nun mal ein Fakt ist und die ich auch gut finde, weil ich sie für sehr bereichernd halte letztlich. Und ich glaube, letztlich geht es dann eher auch darum, dass wir als Kirche uns überlegen, was für einen Glauben, für eine Religion wir vermitteln wollen. Also ich würde sagen, wir sollten einen lebensdienlichen, lebensfördernden Glauben vermitteln, der dem Leben positiv gegenübersteht, dem Menschen positiv und annehmend gegenübersteht. Und das ist für mich ein Kern der biblischen Botschaft von Jesus. Und dann, gerade wenn Sie nach der Beziehung fragen zwischen den Kirchen und solchen religiösen Bewegungen, würde ich sagen, dass wir das eben auch vermitteln sollten. Auch in die Gesellschaft hinein ausstrahlen sollten, auch authentisch leben sollten und da einfordern sollten, wo wir es nicht sehen.
Sie schreiben ja auf Ihrem Blog theopop.de auch über Religion, Medien und Popkultur. Wie aktiv sind denn diese neu religiösen Bewegungen und Sekten, von denen wir heute sprechen, im Netz?
Das ist recht unterschiedlich. Es gibt natürlich einige, die da gar nicht aktiv sind, weil die einfach mit den neuen Techniken, neuen Medien gar nichts anfangen können und in einer Frömmigkeit leben, die noch aus dem vorigen Jahrhundert, beziehungsweise im vorvorherigen Jahrhundert schon leben. Es gibt aber sehr, sehr viele, die da auch aktiv sind. Also ich denke zum Beispiel an die Zeugen Jehovas, die sehr präsent sind mit ihrer Webseite. Wenn man Bibelfragen googelt zum Beispiel, landet man sehr häufig bei den Zeugen Jehovas, die auch schon übrigens vor Corona gute Möglichkeiten hatten, digital Gemeindeglieder einzubinden, die nicht in die Versammlung kommen konnten, weil sie krank waren. Also die da uns schon einiges voraus sind. Ich denke aber auch zum Beispiel an die organische Christusgeneration, die in problematischer Weise sehr aktiv ist im Internet. Da gibt es die Plattform Klagemauer TV zum Beispiel oder Klar TV und die wirklich ein großer Player ist in der Frage nach Verschwörungsmythen im Internet, die da verbreitet werden durch sehr professionell aufgearbeitete angebliche Nachrichten. Also die da wirklich diese Plattform auch nutzen, um ja Falschinformationen zu verbreiten, muss man sagen.
So eine Art selbst kreierte Wahrheiten.
Ja, genau, ja.
Worum geht es denn in der nächsten Folge? Das müssen wir natürlich jetzt noch ein bisschen anteasern. Ich bin nämlich schon gespannt.
Ja, die nächste Folge wird auch sehr spannend, glaube ich. Da geht es um eine kleine Gruppe in Sachsen, die gerade mal so um die 4000 Mitglieder hat und einen riesengroßen Tempel mit 1000 Plätzen in Pockau in Sachsen hat, die Lorenzianer. Das ist eine sehr abgeschottete, verschlossene Gruppe, die einen Propheten namens Hermann Lorenz hat. Der hat Anfang des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts gelebt und er gilt ihnen als letztgültiger Endzeitprophet. Und die warten im Prinzip seit 100 Jahren auf ihre Entrückung und haben da auch tatsächlich solche Fluchtrucksäcke bereitstehen, wo dann Nahrung und Kleidung drin ist für den Fall, dass die Entrückung kommt, die jeden Moment eintreten kann.
Am Dienstag kommt die nächste Folge raus, ne?
Geplant ist sie am Dienstag. Ja, ich hoffe, ich schaffe es Dienstag.
Also Dienstag dann hoffentlich einschalten den Podcast Sekta von Fabian Meisenhölder, sekta.fm mit C geschrieben. Evangelischer Pfarrer der Württembergischen Landeskirche. Hier bei uns im Interview mit ihm durfte ich heute über Sekten, den Zusammenhang auch mit Pfingsten, den Umgang der Kirchen mit diesen Bewegungen und natürlich auch über die ein oder andere Kriminalgeschichte sprechen. Ganz herzlichen Dank und schon mal schöne Pfingsten.
Danke ebenso. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.